Deutschlandfunk Interview.
Viele Imame in Deutschland, die hier in Moscheen predigen, haben mit Deutschland eigentlich ziemlich wenig am Hut. Sie predigen nicht auf Deutsch, werden auch nicht aus Deutschland bezahlt, sondern sind häufig direkte Abgesandte vom Ausland. Besonders die türkische Religionsbehörde Diyanet steht da immer sehr im Fokus, die ihre Imame in die DİTİB-Moscheen schickt. Diese Praxis sorgt schon sehr lange für Streit, für Unmut und soll jetzt schrittweise beendet werden. Innenministerin Nancy Faeser hat mit der Diyanet und der DİTİB eine Vereinbarung geschlossen, dass zukünftig mehr Imame in Deutschland ausgebildet werden, die dann eben nach und nach die aus der Türkei Entsandten ersetzen. Und Nancy Faeser nannte das einen Meilenstein. Solche großen Worte finden andere mehr als übertrieben und kritisieren, dass sich am Einfluss der Türkei auf das, was in deutschen Moscheen passiert, im Grunde nicht viel ändern wird. Ich kann jetzt gleich über dieses Thema sprechen mit Sami Chahira. Er leitet das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück. Und dazu muss man vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr verlieren zur Erklärung. Das Kolleg bildet muslimische Geistliche, Imame und Seelsorger aus. In diesem Jahr haben die ersten 26 Menschen ihren Abschluss dort gemacht. Das Kolleg ist von unterschiedlichen Akteuren gegründet, ist unabhängig von einzelnen großen Islamverbänden, wird auch vom Innenministerium gefördert und soll und wird bei diesen Plänen zur verstärkten Imamausbildung in Deutschland auch ein zentraler Akteur sein. So, jetzt aber. Schönen guten Morgen, Herr Chahira.
Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
Also die Entsendung von Imamen aus dem Ausland soll schrittweise beendet werden. Bei Ihnen haben, ich habe es gesagt, etwas mehr als 20 Menschen die Ausbildung abgeschlossen. Haben Sie eine Idee, wie lange das dauern wird, alle Imame aus dem Ausland durch solche zu ersetzen, die in Deutschland ausgebildet wurden?
Das können wir tatsächlich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es kommt darauf an, wie die Vereinigung am Ende steht, also wie viele Imame sollen überhaupt ausgebildet werden pro Jahr, welche Kapazitäten sind dafür notwendig.
Ich dachte, das wäre schon klar und es sollen 100 pro Jahr sein.
Genau, das ist die Hausnummer, die jetzt auch in der Vereinbarung zwischen der Türkei und der Bundesrepublik dann steht. Aber am Ende muss es ja operationalisiert werden. Wir müssen dann schauen, das Islamkolleg müsste dann in jedem Fall seine Kapazitäten ausbauen, wie viel und wie schnell und wie hoch das sein kann. Das werden wir noch am Ende sehen müssen. Aber wir sind da auf dem Weg und sind auf jeden Fall im Gespräch, um das eben zu operationalisieren.
Es gibt doch an mehreren Unis in Deutschland das Fach Islamische Theologie. Warum gibt es dann insgesamt so wenig deutsche Imame? Oder hat das eine nicht zwangsläufig was mit dem anderen zu tun?
Ja, tatsächlich. Die beiden Systeme bauen ja aufeinander auf. Das ist ja in Deutschland ja ähnlich, wie das mit dem Priesterseminar ist. Es gibt sozusagen den theologischen Teil oder den theoretischen Teil, den man dann in den Zentren für islamische Studien macht, also Religionspädagogik, islamische Theologie und so weiter auf Bachelor- oder Master-Ebene. Ja, das ist sozusagen das, was man auch in jedem Fall mitbringen müsste. Aber es fehlt ja die praktische Ausbildung. Und das ist ja genau das, was der Islamkolleg dann auch am Ende leistet. Er sozusagen verbindet eben diesen Universitäten, deren Bereich eben mit der konkreten praktischen Arbeit und macht den Berufsbild des Imam eben so interessant und auch sozusagen für die Gesellschaft auch tauglich, um die Imame dann sozusagen so nah wie möglich auch an die Lebensrealitäten der Menschen zu bringen.
Und diese praktische Ausbildung, vielleicht können Sie das nochmal erklären, wie das funktioniert. Ist das in Deutschland irgendwie reguliert, irgendwie kontrolliert von staatlicher Seite, wie die aussehen soll, die Lehrinhalte? Oder kann im Grunde jeder, der Imame ausbildet, das machen, wer will?
Ja, das Islamkolleg ist ein Lehrbetrieb, ist ein Ausbildungsbetrieb. Insofern gilt für uns ja auch natürlich die Freiheit der Wissenschaft und der Lehre. Demzufolge sind wir auch völlig unabhängig. Also bei der Erstellung unseres Curriculum zum Beispiel, da unterliegen wir keinerlei Vorgaben, weder vom Inland noch vom Ausland. Und das erstellen wir sozusagen nach den Menschen, Expertinnen und Experten, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die wir eben im Team haben, und erstellen das gemeinsam, aber vielleicht eine wichtige Anmerkung an diesem Feld, dass sozusagen die praktische Ausbildung am Islamkolleg tatsächlich auch über sozusagen die klassischen Module wie Rezitation oder Tajweed oder ähnliches auch noch wichtige Komponente enthält, wie zum Beispiel politische Bildung oder aber auch soziale Arbeit. Und das macht eben die Ausbildung so interessant und so prädestiniert dafür, eben die Imame tatsächlich für die hiesigen Lebenswirklichkeiten auch auszubilden. Und daran arbeiten wir seit Jahren.
Sie sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Die DİTİB hat ja auch eine Ausbildungsstätte in Deutschland. Das ist ein Verband, der immer wieder sehr in der Kritik steht, weil so eng verbunden mit dem türkischen Staat oder manche würden auch sagen vom türkischen Staat ganz direkt gelenkt. Was macht es dann besser oder anders, wenn die DİTİB ihre Imame nicht mehr direkt aus der Türkei bekommt, aber im gleichen Geiste hier ausbildet?
Ja, wir würden dann hier sprechen von Imamen, die aus Deutschland kommen, die in Deutschland ausgebildet werden, die in deutscher Sprache ausgebildet werden und die so ausgebildet werden sind, dass die Zugang finden zu den muslimischen Gemeinschaften. Die sollen am Ende ein besseres Verständnis für die Lebensrealitäten, für die Sorge, für die Nöte von muslimischen Menschen, vor allem für muslimische Jugendliche, um eben möglichst die Antworten zu geben, die eben die Menschen brauchen zur Bewältigung ihres Alltags, zur Bewältigung ihrer verschiedenen Fragen. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Das ist tatsächlich ein wichtiger Beitrag auch für die Integration auch in unserem Land.
Aber da nochmal nachgefragt, also die deutsche Sprache ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber werden die dann nicht bei der DİTİB trotzdem weiterhin nach der Ideologie des türkischen Staates ausgebildet und nicht unbedingt im Einklang mit dem deutschen Grundgesetz zum Beispiel? Das ist jedenfalls die Kritik, die man von vielen hört, dass da der türkische Einfluss nicht reduziert wird.
Ja, das kann ich so nicht teilen. Also wenn die Menschen bei uns im Islamkolleg ausgebildet werden, dann werden sie nach unserem Standard ausgebildet.
Genau, ich meinte jetzt auch die DİTİB. Ich meinte jetzt nicht Ihr Institut.
Ja, genau. Also was die DİTİB, wie die DİTİB ihre Ausbildungssystem da in Dahlem organisiert, mag ich gar nicht beurteilen, aber das ist ja erstmal jedem frei, da so ein Ausbildungssystem zu machen. Wir sagen nur, wir sehen uns auch überhaupt nicht als Konkurrenten, ganz im Gegenteil. Wir sagen, das Islamkolleg erfüllt hier eine ganz wichtige Schnittstelle auch zwischen unsere Lebenswirklichkeiten hier und die Welt der Imame und die Ausbildung der Imame, und darauf wollen wir uns erstmal fokussieren, und jeder, der an uns kommt, ist dann herzlich eingeladen.
Aber Sie sollen ja in Ausbildungsfragen, wenn ich diese Vereinbarung richtig verstanden habe, dann auch mit der DİTİB kooperieren. Besteht da nicht die Gefahr, haben Sie nicht die Sorge, dass die DİTİB auch versuchen wird, Einfluss auf Sie auszuüben und damit mittelbar der türkische Staat?
Nein, das sehen wir nicht. Wir sind eine selbstbewusste, unabhängige Einrichtung, sind aber dennoch sehr kompromissbereit und offen und gehen offen in die Gespräche. Also wir haben ein gestandenes Curriculum, was seit vielen Jahren auch erprobt ist und die auch sehr gut funktioniert. Und wir werden mit DİTİB ins Gespräch gehen und schauen, was sie sich unter Curriculum dann vorstellen. Und das wäre dann die Grundlage unseres Gesprächs. Und wir bemühen uns am Ende dann eine tragfähige Lösung zu finden, mit der alle dann zufrieden sind.
Der Psychologe und Autor Ahmed Mansur, der hat vor kurzem in einem Interview gesagt, das Grundproblem sei, dass im Grunde die gesamte Moscheestruktur in Deutschland vom Ausland aus gesteuert und finanziert wird. Also nicht nur aus der Türkei, sondern auch aus Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Warum sollten solche Moscheestrukturen ein Interesse daran haben, ihre Geistlichen, die nach einem anderen Wertebild, unabhängig von diesen Strukturen ausgebildet wurden, die einzustellen?
Na gut, die muslimischen Gemeinschaften haben genau das gleiche Problem wie alle anderen religiösen Gemeinschaften, dass sie auch selbst sehr bemüht sind, einen Zugang zu finden, vor allem zu den dritten und vierten Generationen von Muslimen in Deutschland. Und das funktioniert ja tatsächlich ja nur, wenn man sich etwas näher und etwas intensiver mit den hiesigen Lebenswirklichkeiten beschäftigt und versucht, sich entsprechend so aufzustellen, dass auch ihre Anrede, ihr Angebot auch von den Menschen auch angenommen wird. Insofern sehe ich das sozusagen wie eine Win-Win-Situation. Auch die Moscheegemeinden profitieren davon, dass sie eben ihre geistliche Tätigkeit oder ihre Arbeit, die sie in den Moscheegemeinden dann machen, dann auch tatsächlich auch von den Menschen gesehen, verstanden und auch angenommen wird.
Also Ihre Absolventen werden dann auch in Moscheen arbeiten, die zur DİTİB gehören. Können Sie dann da überhaupt unabhängig agieren, unabhängig arbeiten, wenn das passiert?
Das können wir nicht sagen, darauf haben wir tatsächlich keinen Einfluss. Wir sind ja primär erstmal ein Lehrbetrieb und bilden erstmal die Menschen aus und wir verfolgen sozusagen nicht, wie sie hinterher in die Berufswelt integriert werden oder nicht. Das machen dann andere Einrichtungen. Aber soweit ich die Debatten verstanden habe bis jetzt, oder zumindest das, was vom BMI bisher erklärt worden ist, dass da schon sowas wie eine Vereinbarung gibt mit der Türkei, dass ca. 100 Imame pro Jahr dann eben in den DİTİB-Imamen auch eingestellt werden, die eben von hier ausgebildet worden sind. Wie das konkret aussieht, mag ich jetzt heute noch nicht sagen, kann ich noch nicht sagen, aber das ist das zumindest, was wir jetzt alle lesen konnten in den letzten Tagen. Darauf bauen wir erstmal. Wir müssen schauen, wie das konkret aussieht dann vor Ort, aber das ist jetzt erstmal ein gutes Zeichen, dass man hier kompromissbereit ist und in eine Kooperation gehen möchte.
Kann sich grundsätzlich daran etwas ändern, dass das Ausland, ausländische Staaten über das Geschehen in deutschen Moscheen entscheiden, solange die Finanzierung der Moscheen maßgeblich von anderen Staaten erfolgt?
Ja, das muss man vielleicht nochmal sagen, das ist nicht bei allen Gemeinschaften so. Das ist immer ein Irrtum zu denken, dass alle Moscheegemeinden vom Ausland kommen. Wir haben ganz viele maghrebinische Gemeinden zum Beispiel, wo der Herkunftsstaat keinerlei Rolle spielt. Also weder werden dort Imame entsendet, noch werden sie dann finanziert. Man muss sich das ein bisschen differenzierter anschauen und da, wo das eben geschieht, da muss man reingehen und schauen, wie man das miteinander organisiert. Und das ist ja tatsächlich genau das, was gerade passiert ist. Die Nachricht, die wir die letzten Tagen hören konnten, ist ja im Prinzip ein Ergebnis eines mehrjährigen Prozesses, den es ja vorher schon stattgefunden hat. Also die Gespräche zwischen Türkei und der Bundesrepublik gehen ja schon seit vielen Jahren. Und jetzt zeichnet sich eben eine Vereinbarung an. Und das ist genau der richtige Weg. Genauso muss man das machen, miteinander im Gespräch bleiben, im Dialog machen bleiben und am Ende dann eine Lösung zu finden.
Sami Chahira, Leiter des Islamkollegs Deutschland. Ganz herzlichen Dank für das Interview heute Morgen.
Sehr gerne, Frau Schulz.